Ey Max, du machst ja deinen neuen Podcast Dungeons and Dreamers, ne?
Mhm.
Und am Anfang dachte ich, das wäre einfach nur so ein Einschlaf-Podcast, aber du liebst ja Geschichten und liebst auch Fantasy-Geschichten.
Sehr sogar. Ich liebe Fantasy, ich liebe Fantasy-Geschichten und sich auch vor allem in die Welt hineinfühlen zu können.
Und das hast du ja verbunden mit Psychologie eigentlich. Also du hast die Psychologie eingewebt in diese Fantasy-Geschichten. Das heißt, man lernt einerseits was Psychologisches, so ganz niedrigschwellig, und man hört auf der anderen Seite eine gute Fantasy-Geschichte. Kann man da überhaupt noch einschlafen?
Genau, nämlich im besten Falle kriegt man gar nicht mit, was da erzählt wird, sondern es ist am Ende ein Einschlaf-Podcast. Aber wer Lust hat, eine spannende Geschichte zu hören, kann auch das machen. Und wer sich vielleicht diesen Themen etwas nähern möchte, wie Prokrastination oder soziale Ängste oder Bindungsangst, der ist herzlich eingeladen, in den Podcast Dungeons and Dreamers reinzuhören, der unter anderem auch mit einem sehr schönen Sounddesign untermalt ist. Also man hört im Wald die unterschiedlichen Geräusche, ihr hört selber, wie er läuft oder das Prasseln des Lagerfeuers.
Aber am besten, vielleicht kommt er einmal kurz mit auf eine kleine Reise in die Welt von Dungeons and Dreamers. Deine Fahrt auf dem Fluss geht weiter. Stunde um Stunde um Stunde. Bald ist die Sonne hinter den Bäumen verschwunden. Du wirfst den gelb leuchtenden Umhang deines Stammes über deine Schultern und kauerst dich darunter zusammen. Wie ein Zelt schließt du ihn schützend vor der Brust, doch die Dämmerstunde bringt Kälte mit sich und die Kälte kriecht in jeden Spalt, den der Stoff nicht bedeckt. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal reinhört, mir vielleicht auch eine Bewertung hinterlasst. Den Podcast Dungeons and Dreamers, fantastische Geschichten zum Einschlafen, gibt es jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, folgt mir doch gerne auch auf Instagram, timo_neitzel. Alle Infos findet ihr aber sonst auch nochmal in den Shownotes.
Beste Freundinnen, der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Ohne fühlt sich's einfach besser an.
Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt, das Spiel.
Ich kann mich auch unglaublich gut mit ihr unterhalten, aber sie bräuchte ihren Psychotherapeuten damit dabei.
Ich könnte echt lügen, wirklich.
Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen.
Hallo.
Euer Apfelmittel für die Ohren.
Dass wir das immer noch beibehalten haben.
Eine andere Sache, die wir beibehalten haben, ist unsere Freundschaft. Und meinst du, wenn wir uns heute kennenlernen würden, irgendwo, ne, im Club, vielleicht beim Sport, wir lernen uns so über Freunde kennen auf so einer WG-Party und quatschen in der Küche, würden wir uns kennenlernen und wären befreundet?
Es ist ja auch erstmal sehr schwer, überhaupt Freundschaften in unserem Alter zu führen oder kennenzulernen, neue Freundschaften.
Das geht so.
Findest du?
Also, wenn ich wollen würde. Nee, ich glaube, früher hat sich das mehr ergeben, ne? Wenn du in der Schule irgendwie einen Weg geteilt hast, da hast du dich mit allen möglichen Leuten angefreundet und hast einfach gesagt, jo, wir verbringen jetzt Zeit miteinander. Ganz oft ist es ja so, dass du mit Menschen zusammengewürfelt wirst und im ersten Moment denkst, ja, ist man befreundet oder nicht? Und dann lernt man die mehr und mehr und mehr und mehr kennen und merkt, ey, wir teilen so oft das gleiche Thema, irgendwie klickt das. Ich glaube auch, dass wir uns Beziehungspartner oft danach aussuchen, dass man den gleichen Schmerz teilt.
Ja.
Dass man Frauen oder Männer spannend findet, die in irgendeiner Form eine gleiche Prägung haben oder eine ähnliche Prägung und damit im tiefsten Schmerzthema verbunden sind.
Und damit sprichst du was Wichtiges an. Ich würde heute Freundschaft anders definieren als zum Beispiel zu dem Zeitpunkt, als wir uns damals kennengelernt haben. Und du hast es ja gerade auch gesagt, da gab es vor allem irgendwie, man wurde zusammengewürfelt oder hat einen Sport gehabt, den man gemeinsam gemacht hat. Und es hat dann schon ausgereicht, um zumindest eine Basis zu schaffen, die dann zu mehr führte.
Die gleichen Pornos geguckt, das reicht schon, um Freunde zu sein. Hey, wir haben den gleichen Fetisch.
Und heute, wenn ich jemanden kennenlerne oder Leute, wo ich sage, hey, da könnte ich mir eine Freundschaft vorstellen, passiert es auch über einen Hobby oder ein Interessensgebiet, was man teilt. Aber der Schritt darüber hinaus, der ist viel, viel schwerfälliger. Also ich merke schon, dass ich nicht so einfach mehr Lust habe, erstens mich auch in die Person hineinzuversetzen und Zeit zu investieren oder auch unterschiedliche Ansichtsweisen sehr schnell dazu führen, dass man sagt, ah, okay, auf diesem Bereich kann ich mich fokussieren. Das können wir gerne zusammen machen, aber viel tiefer eine Freundschaft möchte ich eigentlich gar nicht.
Ist dein Wertesystem heute einfach anders?
Nee, es ist einem für mich erstens wichtig, dass ich mit dieser Person auch allumfassend mich verstehe und eine Basis habe oder sich ein Gefühl auftut, wo ich auch eine Zuneigung empfinde und dass ich nicht nur auf so Plattitüden runterbricht, wie zum Beispiel, wir spielen ein Spiel gemeinsam, sondern muss einfach in der Art und Weise, wie man spricht, wie man auch Emotionen oder Interessen austauscht, mehr passieren. Und deswegen finde ich es heute nicht mehr so einfach, Freundschaften zu finden, weil ich sehr schnell auch sage, ah nee, passt nicht. Und da nicht mehr so, ach, wir haben ja dieses eine, das reicht mir eigentlich aus, es braucht erstmal gar nicht mehr.
Ich hatte früher immer Urlaubsfreunde, mit denen ich in Urlaub gefahren bin. Das war super lustig mit denen und die waren so leicht. Ja. Also ich habe so einen richtig verrückten Freund aus Österreich und der ist einfach crazy, ne? Das ist wirklich crazy. Du erlebst mit dem Sachen. Ich habe mit dem schon öfters Klippenspringen gemacht und der springt halt und sagt, ja, er hat das vorher getestet und dann kommt er unten an und du weißt einfach, dass er so um Haaresbreite am Tod vorbeigerauscht
ist. Weil er es nicht getestet hat.
Ja, er hat es irgendwie falsch eingeschätzt wieder mal beim Testen. Okay. Ihm ist das auch irgendwie immer krass egal. Also diesen Urlaubsfreund habe ich und mit dem habe ich schon die allerkrassesten Abenteuer erlebt. Auf Bali, der fährt einfach fucking auf dem Bürgersteig mit 70 kachelt er da durch. Also wirklich richtig dumm teilweise auch. Ja. Aber hey, wir sind mal so auf so einer Terrasse beim Reisfeld auf so einem kleinen Weg gefahren und er hat die Kontrolle verloren und es hat sich einfach so lang gemacht in dem Reisfeld. So ein Typ ist das, dem ist einfach alles scheißegal und jedes Mal, wenn du mit dem im Urlaub bist, ist es so, als ob du in eine andere Welt, in einen Actionfilm eintauchst.
Also ist es kein richtiger Freund, würdest du sagen, wenn du es so formulierst, weil du ja jetzt immer noch mit dem Kontakt hast, oder?
Ja, also auf einer bestimmten Ebene sind wir auch in unserem Schmerzthema verbunden.
Ah.
Und das verbindet uns, ich weiß nicht, wie verlässlich er für mich ist und
ich weiß, dass er mal bei dir gewohnt hat eine ganze Zeit.
Und der sollte bei mir 2 Wochen schlafen und daraus sind 3 Monate geworden. Genau. Und irgendwann habe ich ihm gesagt, du, wir sind jetzt 3 Monate miteinander unterwegs. Wie wär's, wenn du denn meine eigene Wohnung
suchst? Du hast dich bei mir krass ausgekotzt damals, ich weiß es noch. Du ja. hast dann irgendwann die Reißleine gezogen und mit ihm gesprochen.
Ja, es war auch irgendwann total nervig, weil ich dachte, ey, du bietest jemandem an, dass er mal bei dir 2 Wochen pennen kann, gar kein Problem. 4 Wochen meinetwegen auch. Aber daraus 3 Monate einfach so eine Selbstverständlichkeit zu machen und alles so wegzusnacken von mir, sich auszubreiten und ja, ich wohne jetzt hier. Also das ist schon eine andere Nummer, oder?
Hat ihm gut gefallen und wahrscheinlich hat er auch gedacht, du bist ein richtig guter Freund für ihn. Und du musstest ihm dann sagen.
Ja, auch ein richtig guter Freund darf sagen, stopp, jetzt reicht's. Also Freundschaft macht doch genau das aus, ne, dass du auch deine Grenzen setzen kannst und sagen kannst, ey, das reicht jetzt hier langsam.
Unbedingt.
Ganz viele Leute sagen ja, bei Geld hört die Freundschaft auf. Und ich denke mir so, eigentlich zeigt sich dadurch, dass du mit jemandem auch Geld teilen kannst, wie gut ihr befreundet seid. Weil
sagt man das bei Geld hört die Freundschaft auf?
Ja.
Was bedeutet das genau im Kern?
Ja, so ein bisschen wie Blut ist dicker als Wasser, was viele auch falsch interpretieren. Ja.
Also dass man bei Geld eigentlich sagt, es ist egal, wie man das teilt. Oder also ich finde, wie du es auch gerade, glaube ich, sagen wolltest, fängt es da erst an. Da muss man, glaube ich, noch viel klarer und abgegrenzter sein und wie wenn es so Situationen, wo man einfach mal jemanden einlädt und sagt, ach komm, ist egal.
Ja, also ich finde, bei Geld ist es so eine Sache, wenn du Freunden Geld leihst oder mal sagst, hey, das zahlst du oder dann zahl ich wieder und das ist nicht ausgeglichen, zeigt sich eigentlich im Kern, ob man wirklich befreundet ist. Weil wenn jemand nicht bereit ist, A, das zurückzuzahlen oder nie bereit ist, auch mal Kosten zu übernehmen, da eine Ausgeglichenheit zu schaffen, ist das ein ziemlich gutes Sinnbild dafür, dass er das in der Freundschaft auch nicht macht.
Oder?
Dass er einfach verdammt geizig ist.
Oder es ist klar ausgesprochen, hey, ich merke, du bist gerade in einer schwierigen Situation.
Klar, darf das auch mal sein.
Und zahlst mir nicht zurück. Und dann ist es aber auch vorher definiert. Dass dann
ich finanziere hier unsere Freundschaft.
Dann funktioniert der Satz auch bei Geld hört die Freundschaft auf. In die Richtung.
Ja.
Also er funktioniert in beide Richtungen. Aber du hast ja gefragt, ob wir, wenn wir uns heute kennenlernen würden, im Club oder wo würden wir uns kennenlernen?
Wir würden uns auf so einer WG-Party kennenlernen, die so ein bisschen langweilig ist.
Das ist ein bisschen ein schlechtes Szenario, um eine Freundschaft aufzubauen.
Ja, wo man vorne die Schuhe ausgezogen hat und wo dann so ein Riesenhaufen voller Schuhe liegt. Und dann wurden so Chipsletten oder sowas aufgemacht in der Küche. Es wurde so ein Kartoffelsalat zubereitet mit viel zu viel Mayo. Und dann wurde da so eine Wurst reingeschnitten, aber eine vegane.
Ja.
Und was ich auch abgrundtief hasse, sind so Nudel-Mayo-Salate. Ei, mit Ei noch so und du weißt nicht, wie alt. Und du siehst so 2, 3 Eistücken, die nicht im Mayo ertrunken sind, die so angeranzt schon
so sind. Halbe, diese halbe Eier, die so draufgelegt sind. Als,
genau, und die sind schon so richtig angegangen. Das in der Mitte ist so weggetrocknet schon.
Und wir treffen uns an diesem Buffettisch und unsere Gemeinsamkeit ist darüber abzulästern.
Nee, unsere Gemeinsamkeit ist, dass wir beide nichts finden.
Ah, und darüber entsteht
da entsteht dann ein Gespräch.
Ja.
Ich wüsste gar nicht, worüber wir uns unterhalten würden, wenn wir uns heute treffen.
Über das, was wir hier besprechen. Also die Frage ist nicht ganz unberechtigt, weil ich ja jetzt in letzter Zeit auch neue Freundschaften nicht gesucht habe aktiv, aber Leute kennengelernt habe, wo ich vielleicht schon das Wort Freund so langsam in den Mund nehmen würde.
Ich habe auch ein paar davon gesehen.
Ja, einen hast du gesehen. Mhm. In dem Zusammenhang ist es schon auch über ein Hobbyinteresse entstanden und da hätten wir wahrscheinlich wenig Überschneidungspunkte.
Also nein, gar keine.
Wir würden heute, wenn wir uns treffen würden, wahrscheinlich über Dinge reden und sehr schnell feststellen, die Dinge, die du machst, interessieren mich überhaupt nicht und oder sehr wenig und umgekehrt ganz genauso. Mhm. Und dann wäre die Basis Fleischsalat oder Eiersalat oder Kartoffelsalat und Mayonnaise eingetunkt, glaube ich, sehr schwierig als Ausgangslage. Aber ich bin auch nicht der Meinung, dass wir eine Freundschaft führen.
Heute?
Ja. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir eine Beziehung führen.
Okay.
Also klar, jetzt kann man sich fragen, was ist der Unterschied? Aber so lange, wie wir befreundet sind und so intensiv, wie wir uns auch teilweise in Streits miteinander umgehen und auch abgegessen einerseits von uns sind, aber auch, glaube ich, in positiven Phasen zugewandt zueinander sind, erlebe ich sonst eigentlich nur mit meiner Frau. Also es ist eine Art der
Beziehung. Leben wir denn Poly?
Ja, wir leben Poly.
Also wenn ich jetzt noch mit deiner Frau schlafen würde und wir ab und zu, dann wären wir ein Poly-Pärchen.
Ja, wären wir ein Poly-Pärchen. Wir stehen nicht auf Männer, weswegen ich glaube, dieser Aspekt Sex ausgeklammert werden kann.
Warum nicht?
Ich will es nicht.
Für die Freundschaft könnten wir das einführen.
Aber
ich sehe mich auch schon, wie ich so mich an deinen Füßen festhalte und meine Füße so vorgestreckt habe. Und weil ich deinen Lachs nicht berühren will, mache ich das so mit meinen Füßen. Die kommen so, meine beiden Fußsohlen aneinander und dazwischen. Dann mache ich so ein bisschen Kokosfett zwischen und dann mache ich dir so eine Fußpunani. Und ich kann gleichzeitig was für meine Bauchmuskeln tun.
Aber wie soll ich sagen, wie für eine Beziehung ist, wenn... Weil wir könnten unsere Freundschaft auch nicht einfach beenden. Also ich weiß ja nicht, ob du Freundschaften kennst, wo du sagst, ah, ich habe da nicht so einen Bock drauf.
Ja, die lasse ich einfach auslaufen.
Die verschwinden einfach.
Weißt du, wie ich das mache?
Wie?
Ah, ich habe gerade richtig viel zu tun, dann habe ich auch meistens viel zu tun. Lass uns mal übernächste Woche gucken oder überübernächste Woche. Ich melde mich.
Mhm. Und dann meldest du dich nicht. Ey. Du bist ein Freundschaftsghoster.
Ja, Ausschleicher. Ich nenne das Ausfader. Okay. So ganz langsam spielt nur noch die Musik. Mein Vater ist übrigens leider genauso.
Ja, klar ist der genauso.
Mein Vater meinte letztens zu mir, er hat schon ganz viele Freundschaften verloren, weil er sich nicht regelmäßig meldet.
Und hey, willkommen im Club.
Wir sind alle im Club da. Ja. Also ich würde sagen, ich bin noch der aktivste Melder, aber auch mit meinem Vater, und das war auch Thema in der Jakobsweg-Folge mit ihm.
Ja.
Ich muss mich immer bei meinem Vater melden und er meldet sich nie bei mir. Ich weiß nicht, wie es in unserer Freundschaft war. Ich glaube, ich habe
mich... Du hast dich mehr gemeldet.
100%, ich bin da aktiver.
Also du hast gerade in der Anfangszeit und auch mittendrin dich vor allem auch wegen Frauenthemen sehr oft bei mir gemeldet, mhm. Was ich ja nicht konnte, weil ich nicht so viele Frauenthemen hatte.
Aber warum habe ich dich da als Experten aufgesucht?
I don't know, aber anscheinend war ich der Experte. Ansonsten auch, wenn es darum ging, was zu unternehmen, warst du auch der aktivere Part. Also ich bin schon auch jemand, das hat sich jetzt mittlerweile geändert, also in den Bekanntschaften, so nenne ich sie mal, die ich jetzt führe, bin ich schon der Meinung, dass ich derjenige bin, der auch aktiver den Kontakt sucht und mhm. auch Verabredungen einberuft und hey, lass uns doch gleich schon den nächsten Termin ausmachen, damit es sich nicht so verschleift. Aber damals war es definitiv so, dass du derjenige warst, der mehr den Kontakt aufgenommen hat und auch Unternehmungen geplant hat oder auch Reisen geplant. Wir waren ja alles. Du warst ja, gegenseitig waren wir, glaube ich, Reisefreunde, Sportfreunde, Quatschfreunde, die sich alles sagen konnten. Und ich glaube, das macht es am Ende auch aus. Wenn ich mir heute jemanden angucke, mit dem ich Dinge teile, dann würde für mich eine Freundschaft nur dann existieren, wenn alle diese Bereiche auch abgedeckt
alle
sein könnten.
Abgedeckt
könnten.
Sein.
Also, dass ich mir
du kannst es doch noch nicht mal mit deiner Partnerin abdecken.
Ja, doch, klar.
Ich habe dich noch nie auf dem Pferderücken gesehen.
Ich sage ja könnten. Also ich muss
ja, dann müsstest du jetzt dir so Voltigierschläppchen holen und auf dem Pferd steigen. Ich
also
dich da drauf.
Vielleicht müssen nicht alle Bereiche gänzlich abgedeckt sein, aber es muss zumindest ein Verständnis dafür da sein. Und ich muss mir auch vorstellen können, zum Beispiel mit der Person verreisen zu können. Aha. Auch wenn ich es vielleicht nicht mehr aktiv mache.
Weißt du, was ich so krass an Freundschaften finde und an allen Begegnungen, die wir haben? Dass es jedes Mal eine Mini-Prägung ist. Dass es jedes Mal so ist, als ob du aus Knete bist und jemand eine kleine Spur in dir hinterlässt.
Mhm.
Und klar wirst du über die Jahre immer fester und fester und bist wie Ton, der aushärtet. Aber trotzdem härtest du niemals ganz aus. Und darum finde ich es so spannend und so wichtig, mit welchen Menschen wir uns umgeben. Weil jeder Mensch hat einen Einfluss auf uns.
Mhm.
Und du kannst gewiss sein, wenn du 3 Wochen am Stück mit Leuten abhängst, bei denen es nur um Cash geht, nur um Kohle, hat das eine Färbung. Oder wenn du, wie ich, ein halbes Jahr mit Menschen abhängst, die ein ganz bestimmtes Bild von Frauen haben und wo es wirklich nur um Sex geht,
mhm.
dann hat das auch einen Einfluss und eine Prägung. Ich habe richtig gemerkt, und ich hatte das ein halbes Jahr in meinem Leben, dass das einen krassen Einfluss auf mich hatte. Dass es war, als ob schwarze Flüssigkeit in mich einfließt. Mhm. Und darum finde ich es so wichtig, sich anzugucken, mit welchen Menschen hängt man ab. Welche Menschen bezeichnet man als seine Freunde?
Ja.
Und meinen die es auch wirklich gut mit einem?
Ja, der zweite Punkt, den hätte ich jetzt eher hervorgehoben. Also ich dachte, mich gefragt, wann kommt der, weil das hört sich die ganze Zeit so an wie so ein, ja und...
Die müssen auch ein Growth Mindset haben.
Menschen müssen mir was bringen, wenn sie in meinem Leben stattfinden.
Nein, überhaupt nicht.
Aber
viel, viel wichtiger ist, gibt es eine Ausgeglichenheit?
Ja.
Also was für mich wichtig ist, wäre der Mensch bereit, so mitten in der Nacht für einen aufzustehen? Mhm. Und wenn es einen Notfall gibt. Also gibt es so eine bedingungslose Einsatzbereitschaft.
Ist es für dich ein Garant für eine feste Freundschaft? Also für so ein, also wäre das so ein No-Go? Ich weiß gar nicht, ob das bei mir so wäre, dass ich das erwarte.
Ich finde, es muss schon so einen Krisenmodus in der Freundschaft geben. Wenn es eine totale Krise gibt, ist der andere da. Wäre das für dich nicht wichtig?
Ja, doch, es ist eine gewisse Selbstverständlichkeit, die
ja. Da,
aber das wäre für mich nicht die Definition von Freundschaft. Für mich wäre es eigentlich im Ursprung, der will immer eigentlich das Beste für mich.
Ja, genau, aber das hieße ja auch in der Krisensituation, dass er da ist.
Ja, ja, klar, aber also...
Reicht doch morgen früh?
Genau, reicht doch morgen früh, ich schlafe gerade. Nee, ich weiß es nicht. Es gibt, du kennst vielleicht so Freunde, die du in der Vergangenheit auch hattest, die immer irgendwelche Probleme hatten und dann immer angerufen haben und oft dann auch Krisen ausgerufen haben.
Ja, das meine ich nicht.
Ja, aber das geht so ein bisschen, also wenn du in so einer Freundschaft sprichst und dann hat jemand, sag ich mal, ein Jahr lang eine schlechte Phase, seine Freundin hat ihn verlassen, alles geht den Bach runter und du hast eigentlich jedes zweite Wochenende einen Notfallanruf. Ey, ich bin ja gerade, mir geht's so schlecht, kannst du vorbeikommen, ich stehe gerade hier irgendwo. Und
reiß dich mal zusammen.
Und das beim ersten Mal, klar, ist man der gute Freund, der kommt mit einem Kasten Bier vorbei und dann löst man das ganze Problem mit Alkohol, sehr sinnlos. Und beim zweiten Mal denkt man sich, ja, okay. Und beim dritten Mal, ist es nicht bei dir auch, dass du dann immer denkst,
klar, ich weiß, es muss eine Ausgeglichenheit
sein. Ja, genau.
Ja, ja, unbedingt. Also es geht nicht, dass einer immer so irgendwie über Bord hängt und der andere das Segelboot lenkt. Also es darf mal eine Zeit lang sein.
Ja.
Und es, ich finde, das macht Freundschaft auch aus, sich durch Krisen bringen und da füreinander da sein. Und ich meine, wenn man seinen Beziehungspartner verloren hat, dann ist es ganz klar, dass man dann danach wieder mehr mit seinem Freund abhängt.
Klar.
Und das macht Freundschaft auch aus, aber es muss unbedingt eine Ausgeglichenheit geben. Also was ganz schwierig ist in einer Freundschaft ist, wenn du derjenige bist, der die ganze Zeit bewundert wird, der die ganze Zeit hilft, der die ganze Zeit den aktiven Part hat, weil dann bist du die ganze Zeit im Machen, kannst dich aber nicht in deiner Freundschaft anlehnen.
Mhm, ja.
Was macht deine Freundschaften aus?
Also ich suche mir, das hatte ich ja glaube ich schon gesagt, wenn ich mir neue Freundschaften suche, Personen, die mich... Ja, wo ich das Gefühl habe, hier werde ich nicht irgendwie, hier wird mir irgendwas vorgespielt oder hier versucht einer die beste Version seiner selbst zu verkaufen und sich größer darzustellen, auch über einen längeren Zeitraum. Also mir ist es wichtig, dass die Personen sehr geerdet und sehr authentisch rüberkommen. Und das, was ich gerade gesagt habe, ich muss das...
So wie man das macht, wenn man jemanden neu kennenlernt. Also so.
Ja, und das ist aber genau der Aspekt. Also klar, natürlich, ich bin da nicht ganz frei. Ich bin da nicht ganz frei von, ich trage natürlich auch am Anfang ein bisschen mehr auf, aber komme dann sehr schnell an so einen Punkt, wo ich sage, ey, eigentlich ist es nicht notwendig, ich will schon der sein, der ich auch wirklich bin, weil was bringt mir das, wenn ich mich so darstelle, wie ich eigentlich gar nicht bin. Und ich muss dann ein grundlegendes, gutes Gefühl zu der Person haben, dass sie es auch gut mit mir meint, dass ich nicht irgendwie denke, hey, der spielt ja so ein doppeltes Spiel oder ich bin nur für gewisse Bereiche. Ich hatte jetzt einen Kumpel, mit dem ich mich länger jetzt nicht mehr getroffen habe. Und ich habe mich auch gefragt, warum? Also dieses Ghosting-Phänomen, was du vorhin beschrieben hast. Ich hatte eigentlich das Gefühl, okay, wir führen jetzt eine Freundschaft. Wir haben eigentlich uns fast jedes Wochenende getroffen.
Ja.
Und auf einmal schleichte sich das so aus. Und dann, genau wie du es vorhin gesagt hast, wir hatten eigentlich nur dieses eine Spiel, weswegen wir uns getroffen haben. Und dann hatten wir beide das Interesse daran verloren. Und ich habe dann trotzdem noch versucht, irgendwie Kontakt aufrechtzuerhalten.
Wie hast du das gemacht?
Ich habe ihn geschrieben regelmäßig. Und
hey, ich würde dich gerne sehen.
Genau so. Und habe gefragt, ob wir vielleicht irgendwie, keine Ahnung, ob wir uns mal treffen wollen, was trinken wollen oder ob er vorbeikommen will, auch mit der Familie und wir bei uns grillen, was weiß ich. Und das
was? So ein Angebot hast du
mir? Ja, habe ich gemacht.
Machst du mir selten?
Doch, habe ich, wenn du weißt, was ist ja sogar zweimal, dreimal bei mir.
Ja, nicht oft.
Ja, viel öfters passiert aber auch nichts. Und das ist dann einfach so verfallen. Und ich dachte so, hä, das ist irgendwie, bin ich... Und ich habe auch meine Frau gefragt, warum passiert mir das eigentlich ständig oder immer wieder?
Dass sich Menschen ghosten.
Ja, dass mich Menschen ghosten. Was dann im Kern rauskommt, dass ich das Gefühl habe, okay, also erstens scheint er nicht so ein großes Interesse an mir zu haben und zweitens meint er es wahrscheinlich auch nicht in allen Belangen gut mit mir. Und das ist für mich so eine Grundvoraussetzung.
Also wenn dich jemand ghostet, dann schreibst du dem gleich schlechte Eigenschaften zu, damit du den besser aufs Abstellgleis packen kannst.
Nee, ich schreibe ihm nicht schlechte Eigenschaften zu, aber wenn ich merke, es kommt einfach zu wenig zurück oder ist es so eine einseitige Geschichte, dann werde ich sehr schnell allergisch. Also so
ja.
Verbindlichkeit ist es eigentlich. Und wenn die nicht ist oder nicht vorhanden ist, dann verliere ich das Interesse.
Es gibt zwei Wege, mit Unverbindlichkeit umzugehen. Ne? Und unser Gehirn ist eigentlich darauf gepolt zu sagen, okay, jetzt stoße ich Dopamin aus, das ist nicht nur ein Glückshormon, sondern das Hormon des Habenwollens, dass ich denjenigen dann attraktiver finde. Und wir kennen das bei Menschen, die so mit uns in Beziehung gehen und wo sich vielleicht so eine Partnerschaft anbahnen und auf einmal ist der oder diejenige dann weg. Ne?
Ja.
Auf einmal denkt man so, oh, krass, willst du gelten, mach dich selten. Dopaminproduktion wird angestoßen und wir wollen auf einmal den unbedingt sehen und denken, wir sind wahnsinnig verliebt.
Ja.
Oder man geht mit der Ratio ran und sagt, ey, wenn der so unverbindlich ist, wenn der dazu tendiert, mich zu ghosten, wenn der es nicht schafft, hier irgendwie ein Commitment reinzubringen, dann ist es nicht der Richtige für mich.
Ja.
Und ich sortiere den aus.
Ja, das hatte ich, glaube ich, auch schon mal hier erzählt. Ich hatte einen guten Freund, mit dem ich lange auch viel zu tun hatte, der aber die Verabredungen und Verbindlichkeiten immer so auf nebenbei bezogen hat. Also wenn er im Auto war, hat er mich angerufen, wenn er irgendwie was zu tun hatte.
War aber nicht dein Bruder, ne?
Nee.
Aber er ist auch ein Spezialkandidat.
Und dann war das immer so. Und ich habe irgendwann gesagt, festgestellt, so, ey, ich habe das Gefühl, eigentlich bin ich immer nur dann
Lückenbüßer.
Lücken, genau, für dich erreichbar oder meldest du dich eigentlich nur, wenn du gerade so halb aufmerksam bist. Also du, ich habe jetzt gerade so halb, so nicht so richtig was zu tun, aber es reicht gerade noch, um anzurufen und zumindest zu heucheln, dass ich, also ich interpretiere das so, zu heucheln, ja, dass ich Interesse habe. Und ich habe dem auch klipp und klar gesagt, dass ich das so nicht mehr möchte. Wir können uns gerne treffen, lass uns gerne verabreden, lass uns gerne die Zeit sinnvoll nutzen und qualitative Zeit verbringen. Und er hat es dann so bejaht und auf einmal ist dieser, ist es richtig ausgeschlichen in beide Richtungen. Ich habe das noch ein paar Mal versucht anzuleiern, hey, dann und dann, wie sieht's aus? Ah ja, muss ich mal gucken. Kennst du das, wenn dann fünf Termine irgendwie...
Das bin ich.
Ja, bist du so?
Nee, ich lasse mich da schon festnageln, aber wenn ich nicht mehr so einen richtigen Bock auf Leute habe, und das war ja anscheinend in deinem Fall der Fall.
Ich glaube nicht, dass er keinen Bock mehr hatte, weil das widerspricht sich ja, weil er hat mich täglich angerufen. Täglich.
Ja, aber vielleicht hat er keinen Bock auf die Lehre gehabt und es ging nicht um dich, sondern er hat keine Lust gehabt, irgendwie im Auto zu fahren und das dann zu spüren, die Lehre. Und da warst du, so hart es klingt, gerade noch gut genug.
Genau, und dieses, wenn dieses Gefühl sich dann irgendwann einstellt, dass ich sage, hey, ich bin ja eigentlich nur gerade gut genug, ich bin eigentlich nur so ein Lückenbüßer, dann brauche ich die Zeit nicht weiter investieren in diese Person.
Mhm. Du bist mir auf jeden Fall ein guter Übungsmensch über die letzten Jahre gewesen und lustig, dass du sagst, wir führen eine Beziehung und keine Freundschaft. Ich merke immer wieder, dass ich so Themen, es gibt ja zwei Wege, sich zu verändern. Ne? Einmal aus der Erkenntnis heraus, aha, okay, so ist meine Prägung und so gucke ich auf die Welt und ich arbeite an meinem Selbstwertgefühl und kann dadurch anders in der Welt agieren. Aber es gibt auch den Weg von außen nach innen, andere Erfahrungen zu machen und dadurch sein Weltbild, was ich habe, zu revidieren. Und mir ist es letztens wieder aufgefallen und ich glaube, wir stecken da gerade noch in der Situation drin. Wir bauen ja gerade eine neue Plattform auf, Bestes Selbst. Das ist ja diese Psychologie-Plattform, wo wir wahnsinnig viel Arbeit über die letzten 18 Monate reingesteckt haben, mit Psychologen gearbeitet haben, geguckt haben, was könnten die besten Inhalte sein, Themen bearbeitet haben, die uns weitergeholfen haben, wo wir immer wieder Fragen zu kriegen. Und wir haben ja hier in unserer Firma Zuständigkeitsbereiche und ich war gerade mit Steffi auf Tour und es war einfach schon hart anstrengend. Ne? Also neben dem Ganzen, dass es geil war, dass es riesen Venues waren, dass ich einfach erschlagen war von dem Ding, ne, dass 2000 Leute am Abend kommen und sagen, hey, wir haben Bock die Show zu sehen und mit dir diesen Abend verbringen. Das war krass schön. Und auf der anderen Seite ist es auch wahnsinnig anstrengend. Manche Leute denken, man steht da 2 Stunden auf der Bühne.
Ja.
Und das ist easy. Mehr hat man doch nichts zu tun am Tag, ne?
Meine Frau meinte letztens auch zu mir, als du auf Tour warst und so, das ist doch auch eigentlich nicht so anstrengend, so ein bisschen Tour am Abend, 2 Stunden. Ich meinte so, ey, von allen Sachen, die ich bis jetzt gemacht habe, ist dieses Touren fast mit das Anstrengendste. Man kann sich das gar nicht, also es ist natürlich nicht vergleichbar mit einem, der den ganzen Tag auf dem Bau irgendwie 10 Stunden lang Zement schippt, will ich jetzt nicht vergleichen damit. Aber diese mentale Anstrengung, dass man von morgens bis abends eigentlich in diesem Dauerstress ist, weil dieser Event ist zwar am Abend nur 2 Stunden lang, aber du bist ja die ganze Zeit geistig damit beschäftigt. Und auch dieses im Kopf immer, hey, ich muss ja gute Laune produzieren oder beziehungsweise muss ich auch gute Laune authentisch produzieren, deswegen muss mein Mindset auch entsprechend sein. Und man darf sich eigentlich...
Nicht verunreinigen.
Ja, wirklich. Also ich weiß gar nicht, wie sie hat das nicht so richtig, ich habe das ihr versucht zu erklären, sie konnte es nicht so richtig begreifen. Und ich habe dann auch für mich erkannt,
mach mal selber Tiger.
Kannst du auch, du kannst es als Außensteher nicht verstehen, so richtig in dir drin verstehen, wenn du es nicht selber mal erlebt hast.
Mhm.
Und deswegen war ich auch so in der Phase, es gab einen Moment, genau, da hattest du mich angerufen, da gab es irgendwie eine Krisensituation und ich habe schon gemerkt, dass sich das ganz schön runtergerockt hat und du auf der anderen Seite hattest du auch formuliert und auf der anderen Seite muss ich aber trotzdem heute Abend wieder auf der Bühne stehen und dieses Mindset auch wirklich beizubehalten und das soll ja auch nicht so sein, dass man sagt, hä, ich grinse heute Abend fake, sondern es soll ja auch trotzdem sich über, nur dann wird's gut.
Also
nur wenn du wirklich auch überzeugt dastehst und sagst, hey, auf das, was ich hier gerade mache, habe ich auch richtig Bock, überträgt sie das ja auch auf das Publikum.
Ich habe da auch richtig Bock drauf.
Genau, genau.
Also ich glaube, wenn ich auf der Bühne stehe, merkt man, dass ich da richtig Bock drauf habe. Also ich denke mir auch oft, bevor ich auf die Bühne gehe, ey, da sind jetzt 2000 Leute, die haben sich alle eine Karte gekauft, die haben einen Abend ihre 28.500 Abende, die sie zur Verfügung haben und wahrscheinlich nur 20.000 bewusst davon planen können oder 10.000, mir geschenkt.
Mhm.
Und verbringen mit mir diese Zeit, haben Geld gezahlt, sind da hingefahren, fahren zurück, gehen davor essen, sprechen sich ab, finden jemanden, der auf die Kinder aufpasst, sagen ihrem Freund, ihrer Freundin Bescheid. Was auch immer passiert, aber es ist auf jeden Fall ein Geschenk, was dir das Publikum macht.
Ja.
Und wenn ich dann nicht 100% mein Bestes geben kann, dann ärgere ich mich krass.
Klar.
Also ich sehe das halt als Geschenk, was mir die Leute machen. Und ich finde, die geben mir das Kostbarste, was sie haben, ihre Zeit. Und da will ich 100% da sein. Und die mentale Vorbereitung darauf, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich auf die Bühne gehe, und die mentale Nachbereitung, das ist ein krasser Prozess. Und natürlich anreisen, abreisen, da habe ich auch noch andere Sachen am Tag zu tun, zeichne Podcasts auf, bla 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 bla. Auf jeden Fall bin ich mit dieser Stimmung von der Tour zurückgekommen und war schon ganz gut vollgepackt. Hatte dann am Wochenende noch meine Tochter und war eigentlich kein einziger Moment so richtig für mich. Und dann komme ich wieder und merke, dass das beste Selbstprojekt nicht so geil läuft, wie ich mir das vorstelle. Ne? Und habe so im Hinterkopf so, was hat Max eigentlich die ganze Zeit gemacht? Was hat eigentlich Max hier die ganze Zeit gerissen, während ich da auf Tour war? Und ich meine, es fließt alles in denselben Pott.
Mhm.
Ob ich auf Tour bin oder nicht. Wir haben einen Pott, einen Honigtopf, aus dem wir uns bedienen. Und dann dachte ich mir, warum? Ich hatte irgendwie den Eindruck, dass es Stillstand gab, während ich nicht da war. Und wollte dir das dann direkt in die Schuhe schieben und sagen, ey Max, was hast du eigentlich die ganze Zeit gemacht?
Mhm.
Und warum hast du dich nicht um Bestes selbst gekümmert? Warum hast du nicht darum gekümmert, dass die Leute auch erfahren, wie krass das ist, was wir da machen? Weil ich finde, wir haben so viel Energie da reingesteckt und auch so viel Kohle. Warum nicht?
Was meinst du mit, die Leute haben sollen das auch erfahren?
Naja, ich finde nicht, dass du das irgendwie richtig promotet hast, dass du irgendwie geguckt hast, dass die Prozesse laufen. Ich finde, wenn man so eine neue Idee umsetzt, brauchst verdammt viel Energie, das auch richtig auf die Straße zu bringen. Ich dachte mir, warum lässt du mich da so alleine? Und dann habe ich das ausgerollt und du hast gesagt, ey, guck mal auf die Liste, zu wem der Aufgabenbereich gehört.
Unabhängig davon, dass es ja so nicht stimmt. Also ja, klar, kannst du, der Vorwurf ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Ich hätte vielleicht auch, das habe ich mich auch gefragt, was hätte, ne? Wo hättest du noch mehr Power auch von mir gebraucht in dem Zusammenhang? Aber wie du schon sagst, es war, ja, es ist dein Aufgabenbereich, aber auf der anderen Seite saß ich natürlich auch zu Hause oder hier und sagte, aber es ist unser Baby, unser Kind, was wir gerade großziehen. Und genauso wie man bei einem Kind, wenn der eine die Aufgabe hat, hey, du musst dafür sorgen, dass es morgens angezogen und satt ist und in die Kita geht und deine Aufgabe ist, mit dem zu spielen und zu toben, wenn der eine dann ausfällt, dann muss es ja trotzdem satt, angezogen und ja, in die Kita kommen.
Vom Gefühl war es so, dass du mir nicht den Rücken freigehalten hast.
Jein, also
du bist einfach ein verkacktes Rehkitz. Sobald Gefahr kommt, sobald es heftiger wird, stellst du dich tot.
Ach nee, es stimmt nicht. Ja, jetzt, du wirst 1000 Antworten darauf haben. Aber es war ja nicht so, dass wir in der Zeit nichts getan haben dafür. Es gab halt diesen einen Moment, jetzt letzte Woche, um es ganz konkret zu sagen, wo sich viele Dinge nochmal sehr stark gezeigt haben. Und ich bin nicht der Meinung, dass ich dann gesagt habe, okay, ich bin das Rehkitz und verstecke mich in der Ecke, sondern ich bin ja dann proaktiv ins Handeln gekommen. Nur diese Proaktivität hat nicht dazu geführt, dass wir jetzt in die Umsetzung kommen, sondern ich habe eher in die andere Richtung agiert, hey, wir müssen hier erstmal Stopp machen, pausieren und das Ganze nochmal versuchen, neu anzugehen, weil zu dem Zeitpunkt, an dem wir uns gerade befinden, können wir es so eigentlich nicht umsetzen.
Ja.
Das war zum Beispiel der Live-Kurs, den wir geplant haben, den wir ja eigentlich dann am Wochenende durchziehen wollten. Und na klar hätten wir das irgendwie geschafft und auch irgendwie gemacht, aber da braucht es halt auch uns beide und auch aufgrund der Tour und all dem ganzen Stress, der damit zusammenhing, war das halt nur bedingt möglich. Also
war zu viel.
Ja.
Und ich glaube, das ist die unterschiedliche Art, wie wir an Dinge rangehen. Ich bin halt am Rumwirbeln und weiter durchdrehen, wenn es viel wird und wenn es manchmal auch zu viel wird. Und ich habe das Gefühl, dass du eher dich zu einem Rehkitz verwandelst. Was für mich entscheidend an der ganzen Sache ist, ich habe die ganze Sache bei dir gesucht und habe gedacht so, ey, Max hat es mal wieder verkackt, ist mal wieder nicht aktiv, ich kann mich nicht auf dich verlassen, ich bin hier der Einzelkämpfer. Ich bin immer, wenn es hart auf hart kommt, für mich alleine. Und dann haben wir auf diese verdammte Liste geguckt. Und welcher Aufgabenbereich war es? Tada! Meiner.
Warst du dir dessen auch wirklich nicht bewusst?
Ich war mir dessen nicht mehr bewusst.
Aber das
Das ist crazy. Ne? Ich war mir erstens dessen nicht mehr bewusst und zweitens, weißt du, was mir da aufgefallen ist?
Nee.
Wann habe ich eigentlich mal gefragt, Max, kannst du mir helfen?
Irgendwann mal vor einem halben Jahr gab es das schon mal. Beim Festival gab es das beim letzten Mal vom Jahr.
Aber ich frage so, so selten nach Hilfe. Das ist so gegen meine Natur, zu sagen, hey, ich schaffe das gerade nicht, kannst du mir helfen?
Ja.
Weil alles, was ich mit Schwäche verbinde, an diesen vier Worten hängt.
Ja, stimmt schon.
Ich habe dann drüber nachgedacht, warum ist das so? Einmal, weil ich eigentlich sehr selten in meiner Kindheit nach Hilfe gefragt habe, weil ich hatte immer das Gefühl, ich muss helfen und da gab es niemanden, der mir helfen konnte.
Ja.
Und weil ich es dadurch nie geübt habe und immer für mich war, mache ich es auch bei dir nicht. Und Dinge, die man nie macht, sind mit unglaublich unangenehmen Gefühlen verbunden. Und es war trotzdem, als ich dann gefragt habe, hey Max, kannst du mir helfen? Ich habe ja dann gefragt, ne?
Ja, ja.
Und ich hatte auch ein bisschen Lächeln auf den Lippen.
Mhm.
Also so halb im Spaß, aber es war trotzdem ein tiefer Kern, der wahrhaftig war für mich dabei. Kannst du mir helfen?
Ja.
Und dann hast du gesagt, ja klar, kein Problem, ich kann dir helfen.
Ja.
Und das war für mich mal wieder eine wichtige Erfahrung, zu sagen, hey, ich breche mit meinem verdammten Muster und ich muss der sein, der den Schritt macht. Ich kann nicht andere Leute dafür verantwortlich machen, dass mir niemand hilft, wenn ich nicht danach frage.
Also wenn du da jetzt schon so tief reingehst, es gab schon öfters mal Situationen, wo ich dachte, ey, dieser Arsch, warum macht er das? Warum verhält er sich mir gegenüber? Warum tue ich mir das überhaupt an? Es hat nie irgendwie eine Auswirkung gehabt danach. Und ich muss schon zugeben, dass die Situation, also, und meine Frau hat mir auch gesagt, hey, sag ihm das doch auch im Nachhinein nochmal. Und ich hatte mir eigentlich vorgenommen, das nicht zu sagen, weil ich dachte, das ist nicht mehr relevant.
Halte bitte nichts vor mir
fern.
Also ich finde, das ist das Gift
Ich bin in diesen Termin, den wir hatten, gekommen und hat vorher schon, ich hatte es auch meiner Frau vorher gesagt, ich glaube, ich weiß, was passieren wird. Und es wird das passieren, was dann auch passiert ist. Dass du diese, weil es hat sich ja schon so ein bisschen angedeutet, so über die Zeit, dass auf einmal, und das ist nicht das erste Mal, dass es passiert, dass auf einmal ich Verantwortung bekomme, die vorher gar nie klar bei mir definiert waren. Aber du auf der anderen Seite ganz oft ganz klar sagst, hey, das ist dein Aufgabenbereich und das ist mein Aufgabenbereich. Also wenn es darum geht, dich abzugrenzen, bist du sehr stark. Aber wenn es darum geht, bei meinem Bereich wird es dann auf einmal schwammig. Und so war es dann auch. Und ich war so, okay, es ist passiert jetzt wirklich das.
Was du schon wusstest.
Und ich hatte ein bisschen gehofft und erwartet. Also ich hatte wirklich gehofft, dass es nicht passiert. Und es ist passiert. Und ich bin auch wirklich dann ins Wochenende gegangen. Es war dann das Wochenende. Und ich kann es jetzt so sagen, wie es ist. Ich war, glaube ich, schon noch nie so verletzt wie in dem Moment. Weil wir hatten in der Vergangenheit auch oft Themen, wo ich das Gefühl hatte, okay, das ist irgendwie im Eifer des Gefechts passiert und dann sagt man auch mal Sachen. Aber ich nehme mich eigentlich so reflektiert wahr, dass ich dir vorwerfe, dass du das auch bewusst gemacht hast. Also du wolltest es auf mich überwälzen, damit du selber nicht das Thema bei dir suchen musst. Aber
wie meinst du das?
Na, du wolltest in dem Moment sagen, hey, und übrigens, warum hast du dich nicht mehr gekümmert? Es ist doch dein Bereich. Also du wolltest es auf mich übertragen und rüberschieben, damit du nicht selber die Verantwortung dafür übernehmen musst in dem Moment.
Für Bestes selbst.
Für die Prozesse, die vielleicht auch falsch gelaufen sind, vielleicht Dinge, die nicht so ideal funktioniert haben. Also worauf ich hinaus will, ist eigentlich, du sagst es ja gerade selber. Ich glaube, das Richtige wäre gewesen, hey, wie können wir hier gemeinsam, kannst du mir helfen? Das wären Formulierungen. Aber in dem Moment, was du gemacht hast, ist eigentlich, hey, Max, wieso hast du deinen verfickten Arsch nicht hochbekommen? In dem Moment dachte ich so, krass, ey, das ist nicht das erste Mal, dass es so passiert. Unabhängig davon, dass es natürlich da auch berechtigt ist, in der Vergangenheit auch jetzt vielleicht. Aber trotzdem fand ich die Art und Weise, wie du das formuliert hast, und dass du das auch der ganze Gedankenprozess, den du im Kopf haben musstest, weil ich konnte dir nicht glauben, dass du das nicht wusstest, dass es dein Bereich ist.
Also das kannst du mir glauben, das habe ich, also.
Das wäre die einzige Ausrede, die im Nachhinein
zieht. Das kannst du mir glauben, das habe ich vergessen. Und ich glaube,
okay. Dann,
mein nicht scheitern wollen, also es war für mich ein Teil scheitern, wie das Projekt bisher gelaufen ist.
Ja.
Und mein tiefer Drang, niemals scheitern zu wollen, hat das so verdeckt, dass es meine Aufgabe war, dass ich die Schuld dafür im Außen gesucht habe,
okay,
bei dir und nicht bei mir, hey, dass ich einfach mir zu viel vorgenommen habe und zu überlastet war und das deshalb vielleicht nicht an den Start gebracht habe. Vielleicht aber auch das falsch gesehen habe, vielleicht gibt es da gar keinen Bedarf, vielleicht sehen das nicht alle, dass es so großartig ist, für wie ich es halte.
Mhm.
Ne? Vielleicht gibt es das einfach gar nicht. Vielleicht habe ich es einfach verdammt nochmal falsch eingeschätzt. Und das ist so ein unangenehmes Gefühl bei mir, dass ich glaube, dass das sich überlagert hat und daraus gemacht hat, Warum hat eigentlich Max schon wieder verkackt?
Gut, dass wir darüber sprechen, weil jetzt, wo du es auch ausgesprochen hast, dass du es wirklich geglaubt hast, in dem Moment ist auch die einzige Rechtfertigung dafür.
Ich kann es aber fast auch gar nicht selber glauben, dass ich das nicht gecheckt habe, dass das mein Aufgabe
ist. Ich habe dir, und deswegen, ich habe eben gerade so lange rumgestottert, ich habe dir manipulierendes Verhalten vorgeworfen in mir drin. Ich dachte, die Art und Weise, wie sich das Gespräch auch gestaltet hat, so wie du es ausgesprochen hast, manipulierst du mich gerade. Und jetzt sind wir an dem Anfang zurück. Ich muss mich in der Freundschaft zu 100% darauf verlassen können, wenn ich der Meinung bin, das ist ein Freund, wenn der es gut mit mir meint. Und in dem Moment, wo ich da sitze und du mir sagst, hey, das ist dein Bereich, du hast den verkackt, und ich davon ausgehe, dass du mich hier gerade manipulierst, also das auf mich schiebst, weil du dir das selber nicht, die Begründung ist dann am Ende auch egal, würde diese Grundsäule in mir zerbrechen. Und ich war wirklich am Wochenende noch, ich habe es gar nicht so an mich rangelassen, ich merke jetzt, dass es hochkommt, ich habe es auch klar formuliert, dass ich schon auch irgendwo schwer enttäuscht war, weil ich gedacht habe, das hast du manipulierend gemacht.
Wow.
Und für mich, also, wenn du verstehst.
Ich gebe dir recht, ich habe es manipulierend gemacht.
Ja, aber
nicht
aber,
bewusst.
Genau.
Aber es war 100% manipulativ. Nämlich ich wollte meine unangenehmen Gefühle, dass ich es verkackt habe, nicht spüren.
Ja.
Und habe dir deshalb den schwarzen Peter zugesteckt. Jetzt kann man mir vorwerfen, ey, warum bin ich nicht ein bisschen tiefer reingegangen? Habe mir die Zeit genommen und habe gesagt, ey, was ist denn gerade eigentlich wirklich Phase bei dem Projekt? Und wie können wir den Karren aus dem Dreck ziehen? Aber mein Muster ist so krass immer noch. Und du hilfst mir, das zu brechen. Wenn es scheiße läuft, versuchen wir ein paar Leute zu finden, an denen es liegt. Und da warst du mir gerade recht.
Ja.
Und nicht zu gucken, hey, es läuft gerade nicht so, wie wir uns das vorstellen. Wie kriegen wir das denn gemeinsam gewuppt? Und wir sind ein Team. Und ich wünsche mir und ich hoffe richtig, richtig tief in mir, dass ich es immer gut meine mit dir.
Ja, ich auch.
Also tief in meinem Herzen tue ich das. Und manchmal wird das überlagert von meiner Angst. Ja, also aber spätestens, wenn ich wieder bei Besinnung bin, weiß ich's. Und das ist vielleicht auch ein Teil in mir, dem man nicht so gut vertrauen kann. Klar, unser Weg hat schon, finde ich, gezeigt, dass wir es gut miteinander meinen, aber wir hatten auch einfach harte Krisen auf dem Weg. Und ich finde, wenn wir sowas haben und in so einer Situation stecken, das erinnert mich immer wieder daran, wir geraten immer wieder wegen den gleichen Themen aneinander. Ich glaube, in der Psychologie versuchen wir manchmal so ein Heilmittel zu finden. Die Schatten, die wir alle in uns tragen, bleiben mehr oder weniger ein ganzes Leben. Sie werden verblassen immer mehr, aber sie bleiben.
Ja.
Und was auch eine Sache ist, und das ist wahnsinnig scheiße und anstrengend, es ist konstante Arbeit. Konstante Arbeit an meinen Themen, an deinen Themen. Also es ist nicht so, dass wir eines Tages sagen, hey, das habe ich einfach alles überwunden, das gibt's gar nicht mehr, sondern es rückt immer weiter in den Hintergrund, wie so eine Bühne, die sehr, sehr lang ist und gerät der Schatten immer weiter in den Hintergrund und man lebt ihn fast gar nicht mehr. Aber er ist immer da. Er ist immer fucking da. Und in der Situation hat einfach mein Nicht-Angucken-Wollen, dass ich das war, mein Schatten gewonnen und hat dir das in die Schuhe schieben wollen, weil ich nicht mich den Gefühlen aussetzen wollte, was es heißt, irgendwie ein Projekt nicht so aufzusetzen, wie ich mir das vorstelle.
Hm.
Zu verkacken.
Zu verkacken.
Und das tut mir leid.
Ja, mir auch.
Warum tut es dir leid?
Ja, weil du ja schon formuliert hast, es ist ein Team-Effort. Man kann ja nicht nur auf einen zeigen. Es ist ja immer die Frage, sollte man sich auf dem Weg alles nochmal genau angucken und auch genau herauskristallisieren, wo sind Dinge schiefgelaufen? Oder sollte man eher in die Zukunft gucken und sagen, hey, was können wir jetzt richtig machen und was braucht es jetzt? Es geht ja nicht nur um, da hätte ich mich mehr einbringen können und müssen, sondern es geht auch um, hey, an der Stelle hätte ich vielleicht auch stärker Kontra geben müssen. Also hätte ich vielleicht doch, und wir hatten ja auch Konflikte in dem Moment, wo ich gesagt habe, hey, wollen wir es nicht lieber so machen? Ich habe dann oft gesagt, okay, nee, ich gebe jetzt hier klein bei oder so
formuliert. Ey, niemals bitte klein bei.
Nicht klein bei. Also,
find das der Tod für die Freundschaft.
Ja, nee, es geht nicht um klein Kompromiss. Bei. Es geht ja eine Auseinandersetzung, sind wir unterschiedlicher Meinung, wenn wir sagen, hey, lass uns das so oder so machen. Und da geht es ja dann auch darum, den man überzeugt, den anderen. Und klar, gab es dann Momente, jetzt im Nachhinein kann ich so 2-3 Situationen benennen, wo ich sage, da hätte ich doch auch auf meinem Punkt beharren sollen und sagen sollen, lass uns das so und so machen. Und das weiß man im Nachhinein natürlich, ja. Aber ist es sinnvoll, im Nachhinein das alles nochmal so hervorzuholen oder ist es eher sinnvoll zu gucken, was können wir in Zukunft anders machen?
Sinnvoll ist es in der Situation, wo man ein anderes Bauchgefühl hat, zu sagen, ey, ich möchte nichts verheimlichen, unsere Freundschaft hält das aus, auch wenn wir jetzt dann vielleicht in Streit geraten, auch wenn das eine unangenehme Situation wird, lass uns das jetzt klären.
Da gebe ich dir auf jeden Fall recht, da geht es jetzt um diese emotionale Komponente von vielleicht dem Gespräch letztes Mal, aber es geht wirklich um strukturelle Dinge, wo es eher um Arbeitsprozesse oder Arbeitsschritte und Entscheidungen ging, wo ich da in der Vergangenheit bei manchen Punkten der Meinung war, hey, wir hätten, und da habe ich mich nicht durchgesetzt. Und das ist, wenn ich jetzt so auf die Nachlese gucke, natürlich ist man im Nachhinein immer schlauer. Es hätte ja auch genau andersrum sein können. Es war gut, dass ich mich nicht durchgesetzt habe. Aber da würde ich mir für die Zukunft irgendwie wünschen, und ich habe da noch keinen Weg gefunden, wie wir da besser wieder in Entscheidungsprozessen werden. Dass beide Seiten eine Gewichtung haben. Also wir müssen ja beide 100% eigentlich überzeugt sein von dem, was wir beide entscheiden. Und wenn ich jetzt zurückgucke, gab es...
Ja, das reicht auch für mich 80%.
Ja, aber beide. Also,
beide 80% und 160%, ja, genau. Das reicht.
Aber wenn ich sage, okay, lass uns das so machen, aber ich habe trotzdem noch einen starken Zweifel in mir, ist es ja eigentlich nicht 80%. Und da gab es so zwei, drei Dinger, wo ich gedacht hätte, ey, wahrscheinlich hätte ich da stärker sein müssen in der Auseinandersetzung.
Beste Freundinnen, der neue Business-Podcast.
Genau.
Was ich aus der Situation ziehe für mich ist, dass ich immer wieder das Gefühl der Verletzlichkeit und des Teams meide, in dem Moment, wo ich denke, ich kann alles alleine durchziehen. Ne? In dem Moment, wo ich mich über dich stelle, bin ich aus der Verbindung raus mit dir. In dem Moment, wo ich dir eine Schuldzuweisung gebe, führe ich keine Beziehung mehr zu dir. Es ist so, als ob jemand mit einer Schere das rote Band zwischen uns durchschneidet. Und dass ich mich noch mehr darin üben kann, mich verletzlich zu zeigen. Ich hatte letztens eine Situation mit einer Frau und dann meinte ich so am Ende, na, wann sehen wir uns wieder? Wir haben telefoniert. Und die wohnt in einer anderen Stadt. Und bist du zufällig mal wieder in Berlin? Und dann hat sie so angefangen zu lachen. Und dann dachte ich so, habe ich sie denn gefragt, warum lachst du denn? Und sie so, ja, weil es lustig ist, wie du fragst. Und in dem Moment ist mir aufgefallen, dass ich sie noch nie direkt gefragt habe.
Ob du mal vorbeikommst und
hey, ich habe Lust, dich zu sehen. Und ich würde mich total freuen, wenn wir Zeit verbringen. Hast du Lust, vorbeizukommen?
Ja.
Und so gehe ich durch viele Bereiche in meinem Leben.
Mhm.
Ich denke immer, alles muss zu mir kommen, weil ich keinen Bock habe, meine Verletzlichkeit zu spüren. Und in dem Moment, wo ich so eine Frage stelle, ist die potenzielle Enttäuschung
viel, viel geringer.
Beziehungsweise viel größer, wenn ich sage, hey, ich würde dich gerne sehen.
Wenn du sie so rumstellst.
Möchtest du vorbeikommen? Ich würde mich total freuen, wenn wir Zeit verbringen.
Am Ende bin ich der wahre Optimist und du der wahre Pessimist.
Am Ende bin ich derjenige, der die ganze Zeit Enttäuschung vermeidet durch die Art, wie ich durchs Leben gehe. Und das tun wir alle. Ich glaube, wir alle führen in ganz vielen Aspekten in unserem Leben ein Leben der Vermeidung. Dass wir eigentlich Enttäuschung vermeiden wollen und nicht proaktiv schöne Erlebnisse erzeugen.
Mhm.
Und das ist das Spannende. Und ich weiß für mich, dass ich das ändern will. Und mein Schatten, der immer wieder neben mir steht, weiter an den Bühnenrand platzieren möchte. Und darum war dieser Satz, ich brauche deine Hilfe, nicht nur für dieses Beispiel wichtig, sondern eher symbolisch. Ich brauche die Hilfe von anderen Menschen, die um mich herum sind. Ich brauche die Hilfe von meiner Ex-Freundin. Ich brauche manchmal die Hilfe von meiner Tochter. Ich brauche definitiv die Hilfe von meiner Mutter. Ich brauche die Hilfe von meinem Vater. Ich brauche die Hilfe von meinen Freunden. Und ich brauche die Hilfe von dir.
Sie sei dir gewährt.
Dankeschön. Es fällt mir so wahnsinnig leicht, dich nach Hilfe zu fragen.
Ich wundere mich so.
Das war Beste Freundinnen, eine Produktion von Auf die Ohren.